Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen hier in der Stadtteilbibliothek in Bad Cannstatt. Frau Wieczorek hat Ihnen schon einen groben Überblick gegeben über die Entstehungsgeschichte des Reinecke-Fuchs, sodass ich dazu gar nicht mehr viel sagen brauche. Sie haben einen kleinen Handzettel ausgeteilt bekommen, in dem ich so ein bisschen Bildungsgut zusammengetragen habe. Das hilft vielleicht an der einen oder anderen Stelle zum Verständnis. Das meiste versteht sich aber auch von selbst. Und so steigen wir gleich in die Geschichte ein. Heute der erste Teil mit den ersten drei Gesängen des Versepos. Johann Wolfgang von Goethe, Reinecke Fuchs in 12 Gesängen. Erster Gesang. Pfingsten, das liebliche Fest, war gekommen. Es grünten und blühten Feld und Wald. Auf Hügeln und Höhen, in Büschen und Hecken, übten ein fröhliches Lied die neu ermunterten Vögel. Jede Wiese sproßte von Blumen in duftenden Gründen. Festlich heiter glänzte der Himmel und farbig die Erde. Nobel, der König, versammelt den Hof. Und seine Vasallen eilen gerufen herbei mit großem Gepränge. Da kommen viele stolze Gesellen von allen Seiten und Enden, Lütke, der Kranich und Markart, der Häher und alle die Besten. Denn der König gedenkt mit allen seinen Baronen Hof zu halten in Feier und Pracht. Er lässt sie berufen, alle miteinander, so gut die Großen als Kleinen. Niemand sollte fehlen. Und dennoch fehlte der eine, Reinecke Fuchs. Der Schelm, der viel begangenen Frevels halben des Hofs sich enthielt. So scheuet das böse Gewissen Licht und Tag. Es scheute der Fuchs die versammelten Herren. Alle hatten zu klagen. Er hatte sie alle beleidigt. Und nur Grimbart, der Dachs, den Sohn des Bruders, verschont er. Isegrim aber, der Wolf, begann die Klage. Von allen seinen Vettern und Gönnern, von allen Freunden begleitet, trat er vor den König und sprach die gerichtlichen Worte: Gnädigster König und Herr, vernehmet meine Beschwerden. Edel seid ihr und groß und ehrenvoll. Jedem erzeigt ihr Recht und Gnade. So lasst euch denn auch des Schadens erbarmen, den ich von Reinecke Fuchs mit großer Schande gelitten. Aber vor allen Dingen erbarmt euch, dass er mein Weib so freventlich öfters verhöhnt und meine Kinder verletzt hat. Ach, er hat sie mit Unrat besudelt, mit ätzendem Unflat, dass mir zu Hause noch 3 in bitterer Blindheit sich quälen. Zwar ist alle der Frevel schon lange zur Sprache gekommen, ja, ein Tag war gesetzt, zu schlichten solche Beschwerden. Er erbot sich zum Eide, doch bald besann er sich anders und entwischte behend nach seiner Feste. Das wissen alle Männer zu wohl, die hier und neben mir stehen. Herr, ich könnte die Drangsal, die mir der Bube bereitet, nicht mit eilenden Worten in vielen Wochen erzählen. Würde die Leinwand von Gent, so viel auch ihrer gemacht wird, alle zu Pergament, sie fasste die Streiche nicht alle, und ich schweige davon. Doch meines Weibes Entehrung frisst mir das Herz. Ich räche sie auch, es werde, was wolle. Als nun Isegrim so mit traurigem Mute gesprochen, trat ein Hündchen hervor, hieß Wackerlos, redte französisch vor dem König, wie arm es gewesen und nichts ihm geblieben als ein Stückchen Wurst in einem Wintergebüsche. Reinecke hab auch das ihm genommen. Jetzt sprang auch der Kater Hinze zornig hervor und sprach: »Erhabener Gebieter, niemand beschwere sich mehr, dass ihm der Bösewicht schade, denn der König allein. Ich sag euch, in dieser Gesellschaft ist hier niemand, jung oder alt. Er fürchtet den Frevler mehr als euch. Doch Wackerlos Klage will wenig bedeuten. Schon sind Jahre vorbei, seit diese Händel geschehen. Mir gehörte die Wurst. Ich sollte mich damals beschweren. Jagen war ich gegangen. Auf meinem Wege durchsuchte ich eine Mühle zur Nacht. Es schlief die Müllerin. Sachte nahm ich ein Würstchen. Ich will es geschehen. Doch hatte zu dieser Wackerlos irgendein Recht. So dankt er's meiner Bemühung.« Und der Panther begann: »Was helfen Klagen und Worte? Wenig richten sie aus. Genug, das Übel ist ruchbar. Er ist ein Dieb, ein Mörder. Ich darf es kühnlich behaupten. Ja, es wissen's die Herren, er übet jeglichen Frevel. Möchten doch alle die Edlen, ja selbst der erhabene König, Gut und Ehre verlieren, er lachte, gewänn er nur etwa einen Bissen dabei von einem fetten Kapaune. Lasst euch erzählen, wie er so übel an Lampen, dem Hasen, gestern tat. Hier steht er, der Mann, der keinen verletzte.« Reinke stellte sich fromm und wollt ihn allerlei Weisen kürzlich lehren und was zum Kaplan noch weiter gehöret. Und sie setzten sich gegeneinander, begannen das Credo. Aber Reinecke konnte die alten Tücken nicht lassen. Innerhalb unseres Königes Fried und freiem Geleite hielt er Lampen gefasst mit seinen Klauen und zerrte tückisch den redlichen Mann. Ich kam die Straße gegangen, hörte beider Gesang, der, kaum begonnen, schon wieder endete. Horchend wundert ich mich, doch als ich hinzukam, kannt ich Reinecken stracks. Er hatte Lampen beim Kragen. Ja, er hätt ihm gewiss das Leben genommen, wofern ich nicht zum Glücke des Wegs gekommen wär. Da steht er. Seht die Wunden an ihm, dem frommen Manne, den keiner zu beleidigen denkt. Und will unser Gebieter, wollt ihr Herren es leiden, dass so des Königes Friede sein Geleit und Brief von einem Diebe verhöhnt wird? Oh, so wird der König und seine Kinder noch späten Vorwurf hören von Leuten, die Recht und Gerechtigkeit lieben. Isegrim sagte darauf: »So wird es bleiben. Und leider wird uns Reinecke nie was Gutes erzeigen. O, läg er lange tot, das wäre das Beste für friedliche Leute. Aber wird ihm diesmal verziehen, so wird er in kurzem etliche kühnlich berücken, die nun es am wenigsten glauben.« Reinekens Neffe, der Dachs, nahm jetzt die Rede. Und mutig sprach er zu Reinekens Bestem, so falsch auch dieser bekannt war. »Alt und wahr, Herr Isegrim«, sagt er, »beweist sich das Sprichwort, Feindes Mund frommt selten. So hat auch wahrlich mein Oheim eurer Worte sich nicht zu getrösten, doch ist es ein leichtes. Wär er hier am Hofe, so gut als ihr, und erfreut er sich des Königes Gnade, so möcht es euch sicher gereuen, dass ihr so hämisch gesprochen und alte Geschichten erneuert. Aber was ihr übels an Reineken selber verübet, übergeht ihr. Und doch, es wissen es manche der Herren, wie ihr zusammen ein Bündnis geschlossen und beide versprochen, als zwei gleiche Gesellen zu leben. Das muss ich erzählen. Denn im Winter einmal erduldet er große Gefahren, euretwegen. Ein Fuhrmann, er hatte Fische geladen, fuhr die Straße. Ihr spürtet ihn aus und hättet um alles gern von der Ware gegessen. Doch fehlt es euch leider am Gelde. Da beredetet ihr den Oheim. Er legte sich listig gerade für tot in den Weg. Es war beim Himmel ein kühnes Abenteuer. Doch merket, was ihm für Fische geworden. Als der Fuhrmann kam und sah im Geleise den Oheim, hastig zog er sein Schwert, ihm eins zu versetzen. Der Kluge rührt und regte sich nicht, als wär er gestorben. Der Fuhrmann wirft ihn auf seinen Karren und freut sich des Balges im Voraus. Tja, das wagte mein Oheim für Isegrim. Aber der Fuhrmann fuhr dahin. Und Reineke warf von den Fischen herunter. Isegrim kam von ferne geschlichen, verzehrte die Fische. Reineken mochte nicht länger zu fahren belieben. Er hub sich, sprang vom Karren und wünschte nun auch, von der Beute zu speisen. Aber Isegrim hatte sie alle verschlungen. Er hatte über Not sich beladen, er wollte bersten. Die Gräten ließ er allein zurück und bot dem Freunde den Rest an. Noch ein anderes Stückchen. Auch dies erzähle ich euch wahrhaft. Reineken war es bewusst. Bei einem Bauer am Nagel hing ein gemästetes Schwein, erst heute geschlachtet. Das sagt er treu dem Wolfe. Sie gingen dahin, Gewinn und Gefahren redlich zu teilen. Doch Mühe und Gefahr trug jener alleine. Denn er kroch zum Fenster hinein und warf mit Bemühen die gemeinsame Beute dem Wolf herunter. Zum Unglück waren Hunde nicht fern, die ihn im Hause verspürten und ihm wacker das Fell zerzausten. Verwundet entkam er. Eilig sucht er Isegrim auf und klagt ihm sein Leiden und verlangte sein Teil. Da sagte jener: Ich habe dir ein köstliches Stück verwahrt. Nun mache dich drüber und benage mir's wohl. Wie wird das Fette dir schmecken? Und er brachte das Stück. Das Krummholz war es. Der Schlechter hatte daran das Schwein gehängt. Der köstliche Braten war vom gierigen Wolfe, dem Ungerechten, verschlungen. Reineke konnte vor Zorn nicht reden. Doch was er sich dachte, denket euch selber. Herr König, gewiss, dass hundert und drüber solcher Stückchen der Wolf an meinem Oheim verschuldet. Aber ich schweige davon. Wird Reineke selber gefordert, wird er sich besser verteidigen. Indessen, gnädigster König, edler Gebieter, ich darf es bemerken. Ihr habet, es haben diese Herren gehört, wie töricht Isegrims Rede seinem eigenen Weibe und ihrer Ehre zu nahe tritt, die er mit Leib und Leben beschützen sollte. Denn freilich, 7 Jahre sind's her und drüber, da schenkte mein Oheim seine Lieb und Treue zum guten Teile der schönen Frauen Gieremund. Solches geschah beim nächtlichen Tanze. Isegrim war verreist. Ich sag es, wie mir es bekannt ist. Freundlich und höflich ist sie ihm oft zu Willen geworden. Und ist es denn mehr? Sie bracht es niemals zur Klage. Ja, sie lebt und befindet sich wohl. Was macht er für Wesen? Wär er klug, so schwieg er davon. Es bringt ihm nur Schande. Weiter sagte der Dachs: Nun kommt das Märchen vom Hasen. Eitel, leeres Gewäsche. Den Schüler sollte der Meister etwa nicht züchtigen, wenn er nicht merkt und übel besteht? Sollte man nicht den Knaben bestrafen? Und ginge der Leichtsinn, ginge der Unart so hin, wie sollte die Jugend erwachsen? Nun klagt Wackerlos, wie er ein Würstchen im Winter verloren hinter der Hecke. Das sollt er nun lieber im Stillen verschmerzen, denn wir hören es ja, sie war gestohlen. Zerronnen wie gewonnen. Und wer kann meinem Oheim verargen, dass er gestohlenes Gut dem Diebe genommen? Sollen edle Männer von hoher Geburt sich gehässig den Dieben und gefährlich erzeigen? Ja, hätt er ihn damals gehangen, wär es verzeihlich. Doch ließ er ihn los, den König zu ehren. Denn am Leben zu strafen, gehört dem König alleine. Aber wenigen Danks kann sich mein Oheim getrösten, so gerecht er auch sei und Übeltaten verwehret. Denn seitdem des Königs Friede verkündiget worden, hält sich niemand wie er. Er hat sein Leben verändert, speist nur einmal des Tags, lebt wie ein Klausner, kasteit sich, trägt ein härenes Hemd auf bloßem Leibe und hat schon lange von Wildbret und zahmem Fleische sich gänzlich enthalten, wie mir noch gestern einer erzählte, der bei ihm gewesen. Malepartus, sein Schloss, hat er verlassen und baut sich eine Klause zur Wohnung. Wie er so mager geworden, bleich von Hunger und Durst und andern strengeren Bußen, die er treuig erträgt, das werdet ihr selber erfahren. Denn was kann es ihm schaden, dass hier ihn jeder verklaget? Kommt er hierher, so führt er sein Recht aus und macht sie zu Schanden. Als nun Grimbart geendigt, erschien zu großem Erstaunen Henning, der Hahn, mit seinem Geschlecht. Auf trauriger Bahre, ohne Hals und Kopf, ward eine Henne getragen. Kratzefuß war es, die beste der eierlegenden Hennen. Ach, es floss ihr Blut, und Reinecke hat es vergossen. Jetzo sollt es der König erfahren. Als Henning, der Wackere, vor dem König erschien, mit höchst betrübter Gebärde, kamen mit ihm zwei Hähne, die gleichfalls trauerten. Kreiant hieß der eine, kein besserer Hahn war irgend zu finden zwischen Holland und Frankreich. Der andere dürft ihm zur Seite stehen, Kantart genannt, ein stracker, kühner Geselle. Beide trugen ein brennendes Licht. Sie waren die Brüder der ermordeten Frau. Sie riefen über den Mörder, ach und weh. Es trugen die Bahr zwei jüngere Hähne, und man konnte von fern die Jammerklage vernehmen. Henning sprach: Wir klagen den unersetzlichen Schaden, gnädigster Herr und König. Erbarmt euch, wie ich verletzt bin, meine Kinder und ich. Hier seht ihr Reinekens Werke. Als der Winter vorbei und Laub und Blumen und Blüten uns zur Fröhlichkeit riefen, erfreut ich mich meines Geschlechtes, das so munter mit mir die schönen Tage verlebte. 10 junge Söhne mit 14 Töchtern, sie waren voller Lust zu leben. Mein Weib, die treffliche Henne, hatte sie alle zusammen in einem Sommer erzogen. Alle waren so stark und wohlzufrieden. Sie fanden ihre tägliche Nahrung an wohlgesicherter Stätte. Reichen Mönchen gehörte der Hof, uns schirmte die Mauer. Und 6 große Hunde, die wackern Genossen des Hauses, liebten meine Kinder und wachten über ihr Leben. Reinecken aber, den Dieb, verdroß es, dass wir in Frieden glückliche Tage verlebten und seine Ränke vermieden. Immer schlich er bei Nacht um die Mauer und lauschte am Tore. Aber die Hunde bemerkten's, da mochte er laufen. Sie faßten Wacker ihn endlich einmal und druckten das Fell ihm zusammen. Doch er rettete sich und ließ uns ein Weilchen in Ruhe. Aber nun, höret mich an, es währte nicht lange. So kam er als ein Klausner und brachte mir Brief und Siegel. Ich kannte es. Euer Siegel sah ich am Briefe. Da fand ich geschrieben, dass ihr festen Frieden so Tieren als Vögeln verkündigt. Und er zeigte mir an, er sei ein Klausner geworden, habe strenge Gelübde getan, die Sünden zu büßen, deren Schuld er leider bekenne. Da habe nun keiner mehr vor ihm sich zu fürchten. Er habe heilig gelobet, nimmermehr Fleisch zu genießen. Er ließ mich die Kutte beschauen, zeigte sein Skapulier. Daneben wies er ein Zeugnis, das ihm der Prior gestellt, und, um mich sicher zu machen, unter der Kutte ein härenes Kleid. Dann ging er und sagte:
Gott, dem Herrn, seid mir befohlen. Ich habe noch vieles heute zu tun. Ich habe die Sext und die None zu lesen und die Vesper dazu. Er las im Gehen und dachte vieles Böse sich aus. Er sann auf unser Verderben. Ich mit erheitertem Herzen erzählte geschwind den Kindern eures Briefes fröhliche Botschaft. Es freuten sich alle. Da nun Reinecke Klausner geworden, so hatten wir weiter keine Sorge noch Furcht. Ich ging mit ihnen zusammen vor die Mauer hinaus. Wir freuten uns alle der Freiheit. Aber leider bekam es uns übel. Er lag im Gebüsche, hinterlistig. Da sprang er hervor und verrannt uns die Pforte. Meiner Söhne Schönsten ergriff er und schleppt ihn von dannen. Und nun war kein Rat, nachdem er sie einmal gekostet. Immer versucht er es wieder. Und weder Jäger noch Hunde konnten vor seinen Ränken bei Tag und Nacht uns bewahren. So entriss er mir nun fast alle Kinder. Von 20 bin ich auf 5 gebracht. Die anderen raubt er mir alle. Oh, erbarmt euch des bittern Schmerzes. Er tötete gestern meine Tochter. Es haben die Hunde den Leichnam gerettet. Seht, hier liegt sie. Er hat es getan. Und nehmt es zu Herzen. Und der König begann. Kommt näher, Grimbart, und seht, also fastet der Klausner, und so beweist er die Buße. Leb ich noch aber ein Jahr, so soll es ihn wahrlich gereuen. Doch was helfen die Worte? Vernehmet, trauriger Henning, eurer Tochter ermangle es nicht, was irgend den Toten nur zurechte geschieht. Ich lass ihr Vigilie singen, sie mit großer Ehre zur Erde bestatten. Und dann wollen wir mit diesen Herren des Mordes Strafe bedenken. Da gebot der König, man solle Vigilie singen. Domino placebo, begann die Gemeine, sie sangen alle Verse davon. Ich könnte ferner erzählen, wer die Lektion gesungen und wer die Responsen, aber es währte zu lang, ich lasse es lieber bewenden. In ein Grab ward die Leiche gelegt und darüber ein schöner Marmorstein, poliert wie ein Glas, gehauen im Viereck, groß und dick. Und oben darauf war deutlich zu lesen, Kratzefuß, Tochter Hennings des Hahns, die beste der Hennen, legte viel Eier ins Nest und wusste klüglich zu scharren. Ach, hier liegt sie, durch Reinekens Mord den ihren genommen. Alle Welt soll erfahren, wie bös und falsch er gehandelt und die Tote beklagen. So lautete, was man geschrieben. Und es ließ der König darauf die Klügsten berufen, Rat mit ihnen zu halten, wie er den Frevel bestrafte, der so klärlich vor ihn und seine Herren gebracht war. Und sie rieten zuletzt, man habe dem listigen Frevler einen Boten zu senden, dass er um Liebes und Leides nicht sich entzöge. Er solle sich stellen am Hofe des Königs an dem Tage des Herrn, wenn sie zunächst sich versammeln. Braun, den Bären, ernannte man aber zum Boten. Der König sprach zu Braun, dem Bären, ich sage es euch, euer Gebieter, dass ihr mit Fleiß die Botschaft verrichtet. Doch rat ich zur Vorsicht, denn es ist Reinecke falsch und boshaft. Allerlei Listen wird er gebrauchen. Er wird euch schmeicheln, er wird euch belügen, hintergehen, wie er nur kann. Mitnichten, versetzte zuversichtlich der Bär, bleibt ruhig. Sollt er sich irgend nur vermessen und mir zum Hohne das Mindeste wagen, seht, ich schwör es bei Gott, der möge mich strafen, wofern ich ihm nicht grimmig vergölte, dass er zu bleiben nicht wüsste.
Zweiter Gesang. Also wandelte Braun auf seinem Weg zum Gebirge stolzen Mutes dahin, durch eine Wüste, die groß war, lang und sandig und breit. Und als er sie endlich durchzogen, kam er gegen die Berge, wo Reineke pflegte zu jagen. Selbst noch tages zuvor hat er sich dorten erlustigt. Aber der Bär ging weiter nach Malepartus. Da hatte Reineke schöne Gebäude. Von allen Schlössern und Burgen, deren ihm viele gehörten, war Malepartus die beste. Reineke wohnte daselbst, sobald er Übels besorgte. Braun erreichte das Schloss und fand die gewöhnliche Pforte fest verschlossen. Da trat er hervor und besann sich ein wenig. Endlich rief er und sprach: »Herr Oheim, seid ihr zu Hause? Braun, der Bär, ist gekommen, des Königs gerichtlicher Bote. Denn es hat der König geschworen, ihr sollet bei Hofe vor Gericht euch stellen. Ich soll euch holen, damit ihr Recht zu nehmen und Recht zu geben keinem verweigert. Oder es soll euch das Leben kosten, denn bleibt ihr da hinten, ist mit Galgen und Rad euch gedroht. Drum wählet das Beste, kommt und folget mir nach, sonst möcht es euch übel bekommen.« Reineke hörte genau vom Anfang zum Ende die Rede, lag und lauerte still und dachte: »Wenn es gelänge, dass ich dem plumpen Kumpan die stolzen Worte bezahlte, lasst uns die Sache bedenken.« Er ging in die Tiefe der Wohnung, in die Winkel des Schlosses, denn künstlich war es gebaut. Löcher fanden sich hier und Höhlen mit vielerlei Gängen, eng und lang, und mancherlei Türen zum Öffnen und Schließen, wie es Zeit war und Not. Erfuhr er, dass man ihn suchte wegen schelmischer Tat, da fand er die beste Beschirmung. Auch aus Einfalt hatten sich oft in diesen Mäandern arme Tiere gefangen. Willkommene Beute dem Räuber. Reineke hatte die Worte gehört. Doch fürchtet er klüglich, andere möchten noch neben dem Boten im Hinterhalt liegen. Als er sich aber versichert, der Bär sei einzeln gekommen, ging er listig hinaus und sagte: »Wertester Oheim, seid willkommen. Verzeiht mir, ich habe Vesper gelesen, darum ließ ich euch warten. Ich dank euch, dass ihr gekommen, denn es nutzt mir gewiss bei Hofe, so darf ich es hoffen. Seid zu jeglicher Stunde, mein Oheim, willkommen. Indessen bleibt der Tadel für den, der euch die Reise befohlen, denn sie ist weit und beschwerlich. O Himmel, wie ihr erhitzt seid! Eure Haare sind nass und euer Odem beklommen. Hatte der mächtige König sonst keinen Boten zu senden als den edelsten Mann, den er am meisten erhöht? Aber so sollt es wohl sein zu meinem Vorteil. Ich bitte, helft mir am Hofe des Königs, allwo man mich übel verleumdet. Morgen setzt ich mir vor, trotz meiner misslichen Lage frei nach Hofe zu gehen. Und so gedenk ich noch immer. Nur für heute bin ich zu schwer, die Reise zu machen. Leider hab ich zu viel von einer Speise gegessen, die mir übel bekommt. Sie schmerzt mich gewaltig im Leibe.« Braun versetzte darauf: »Was war es, Oheim?« Der andere sagte dagegen: »Ach, was könnt es euch helfen, und wenn ich's erzählte? Kümmerlich frisst ich mein Leben. Ich leid es aber geduldig. Ist ein armer Mann doch kein Graf und findet zuweilen sich für uns und die Unsern nicht Besseres, müssen wir freilich
Honigscheiben verzehren, die sind wohl immer zu haben, doch ich esse sie nur aus Not. Nun bin ich geschwollen, wider Willen schluckt ich das Zeug. Wie sollt es gedeihen? Kann ich es nimmer vermeiden, so bleibt mir's ferne vom Gaumen.
Ei, was hab ich gehört? Versetzte der Braune. Herr Oheim, verschmäht ihr so den Honig, den mancher begehret? Honig, muss ich euch sagen, geht über alle Gerichte, wenigstens mir. Oh, schafft mir davon, es soll euch nicht reuen. Dienen werd ich euch wieder.
Ihr spottet, sagte der andere.
Nein, wahrhaftig, verschwur sich der Bär, es ist ernstlich gesprochen.
Ist dem also, versetzte der Rote, da kann ich euch dienen. Denn der Bauer Rüsteviel wohnt am Fuße des Berges. Honig hat er, gewiss, mit allem eurem Geschlechte saht ihr niemals so viel beisammen.
Da lüstet es Braunen übermäßig nach dieser geliebten Speise.
Oh, führt mich, rief er eilig dahin. Herr Oheim, ich will es gedenken. Schafft mir Honig, und wenn ich auch nicht davon werde gesättigt.
Gehen wir, sagte der Fuchs. Es soll an Honig nicht fehlen. Heute bin ich zwar schlecht zu Fuße, doch soll mir die Liebe, die ich euch lange gewidmet, die sauren Tritte versüßen. Denn ich kenne niemand von all meinen Verwandten, den ich verehrte, wie euch.
Doch kommt, ihr werdet dagegen an des Königes Hof am Herrentage mir dienen, dass ich der Feinde Gewalt und ihre Klagen beschäme.
Honig satt mach ich euch heute, so viel ihr immer nur tragen möget. Es meinte der Schalk die Schläge der zornigen Bauern. Reinecke lief ihm zuvor und blindlings folgte der Braune.
Will mir's gelingen, so dachte der Fuchs, ich bringe dich heut noch zum Markte, wo dir ein bitterer Honig zuteil wird.
Und sie kamen zu Rüsteviels Hofe. Das freute den Bären. Aber vergebens, wie Toren sich oft mit Hoffnung betrügen. Abend war es geworden, und Reinecke wusste, gewöhnlich liege Rüsteviel nun in seiner Kammer zu Bette, der auch ein Zimmermann war, ein tüchtiger Meister. Im Hofe lag ein eichener Stamm. Er hatte, diesen zu trennen, schon zwei tüchtige Keile hineingetrieben und oben klaffte gespalten der Baum, fast ellenweit. Reinecke merkt es und er sagte, »Mein Oheim, in diesem Baume befindet sich des Honiges mehr, als ihr vermutet. Nun stecket eure Schnauze hinein, so tief ihr möget. Nur rat ich, nehmet nicht gierig zu viel, es möcht euch übel bekommen.«
»Meint ihr«, sagte der Bär, »ich sei ein Vielfraß, mitnichten. Maß ist überall gut, bei allen Dingen.«
Und also ließ der Bär sich betören und steckte den Kopf in die Spalte bis an die Ohren hinein und auch die vordersten Füße. Reinecke machte sich dran. Mit vielem Ziehen und Zerren brachte er die Keile heraus. Nun war der Braune gefangen, Haupt und Füße geklemmt. Es half kein Schelten noch Schmeicheln. Vollauf hatte der Braune zu tun, so stark er und kühn war. Und so hielt der Neffe mit List den Oheim gefangen. Heulend plärrte der Bär, und mit den hintersten Füßen scharrt er grimmig und lärmte so sehr, dass Rüsteviel aufsprang. Was es wäre, dachte der Meister, und brachte sein Beil mit, dass man bewaffnet ihn befände, wenn jemand zu Schaden ihm gedächte. Braun befand sich indes in großen Ängsten. Die Spalte klemmt ihn gewaltig. Er zog und zerrte, brüllend vor Schmerzen. Aber mit aller der Pein war nichts gewonnen. Er glaubte, nimmer von dannen zu kommen. So meint auch Reinecke freudig. Als er Rüsteviel sah, von ferne schreiten, da rief er: »Braun, wie steht's? Mäßiget euch und schonet des Honigs. Sagt, wie schmeckt es? Rüsteviel kommt und will euch bewirten. Nach der Mahlzeit bringt er ein Schlückchen, es mag euch bekommen.« Da ging Reinecke wieder nach Malepartus, der Feste. Aber Rüsteviel kam, und als er den Bären erblickte, lief er, die Bauern zu rufen, die noch in der Schenke beisammen schmauseten. »Kommt«, so rief er, »in meinem Hofe gefangen hat sich ein Bär, ich sage die Wahrheit.« Sie folgten und liefen. Jeder bewährte sich eilig, so gut er konnte. Der eine nahm die Gabel zur Hand und seinen Rechen der andere. Und der dritte, der vierte, mit Spieß und Hacke bewaffnet, kamen gesprungen, der fünfte mit einem Pfahle gerüstet. Ja, der Pfarrer und Küster, sie kamen mit ihrem Geräte. Auch die Köchin des Pfaffen, sie hieß Frau Jutte, sie konnte Grütze bereiten und kochen wie keine, blieb nicht dahinten, kam mit dem Rocken gelaufen, bei dem sie am Tage gesessen, dem unglücklichen Bären den Pelz zu waschen. Der Braune hörte den wachsenden Lärm in seinen schrecklichen Nöten, und er riss mit Gewalt das Haupt aus der Spalte. Da blieb ihm Haut und Haar des Gesichts bis zu den Ohren im Baume. Nein, ein kläglicher Tier hat niemand gesehen. Es rieselt über die Ohren das Blut. Was half ihm, das Haupt zu befreien? Denn es blieben die Pfoten im Baume stecken. Da riss er hastig sie ruckend heraus. Er raste sinnlos. Die Klauen und von den Füßen das Fell blieb in der klemmenden Spalte. Leider schmeckte dies nicht nach süßem Honig, wozu ihm Reinecke Hoffnung gemacht. Die Reise war übel geraten. Eine sorgliche Fahrt war Braunen geworden. Es blutet ihm der Bart und die Füße dazu. Er konnte nicht stehen, konnte nicht kriechen noch gehen. Und Rüsteviel eilte zu schlagen. Alle fielen ihn an, die mit dem Meister gekommen. Ihn zu töten war ihr Begehr. Es führte der Pater einen langen Stab in der Hand und schlug ihn von ferne. Kümmerlich wand er sich hin und her. Es drängt in der Haufen, einige hier mit Spießen, dort andere mit Beilen. Es brachte Hammer und Zange der Schmied, es kamen andere mit Schaufeln, andere mit Spaten. Sie schlugen drauf los und riefen und schlugen, dass er vor schmerzlicher Angst im eigenen Unflat sich wälzte. Alle setzten ihm zu, es blieb auch keiner da hinten. Der krummbeinige Schloppe mit dem breitnasigen Ludolf waren die schlimmsten. Und Gerold bewegte den hölzernen Flegel zwischen den krummen Fingern. Ihm stand sein Schwager zur Seite. Kückelrei war es, der Dicke. Die beiden schlugen am meisten. Abel Quack und Frau Jutte dazu, sie ließen's nicht fehlen. Talkelorden Quacks trat mit der Butte den Armen. Und nicht diese genannten allein, denn Männer und Weiber, alle liefen herzu und wollten das Leben des Bären. Kückelrei machte das meiste Geschrei. Er dünkte sich vornehm, denn Frau Willigetrud am hinteren Tore, man wusste es, war die Mutter. Bekannt war nie sein Vater geworden. Doch es meinten die Bauern, der Stoppelmäher, der schwarze Sander, sagten, sie möchte es wohl sein, ein stolzer Geselle, wenn er allein war. Es kamen auch Steine gewaltig geflogen, die den verzweifelten Braunen von allen Seiten bedrängten. Nun sprang Rüsteviels Bruder hervor und schlug mit dem langen, dicken Knüttel den Bären aufs Haupt. Das Hören und Sehen ihm verging. Doch fuhr er empor vom mächtigen Schlage. Rasend fuhr er unter die Weiber, die untereinander taumelten, fielen und schrien. Einige stürzten ins Wasser, und das Wasser war tief. Da rief der Pater und sagte: »Seht, da unten schwimmt Frau Jutte, die Köchin im Pelze.
und der Rocken ist hier. O, helft, ihr Männer! Ich gebe Bier 2 Tonnen zum Lohn und großen Ablass und Gnade.
Alle ließen für tot den Bären liegen und eilten nach den Weibern ans Wasser. Man zog aufs Trockene die 5. Da indessen die Männer am Ufer beschäftigt waren, kroch der Bär ins Wasser vor großem Elend und brummte vor entsetzlichem Weh. Er wollte sich lieber ersäufen, als die Schläge so schändlich erdulden. Er hatte zu schwimmen nie versucht, hoffte sogleich, das Leben zu enden. Auf Wiedervermuten fühlt er sich schwimmen, und glücklich getragen ward er vom Wasser hinab. Es sahen ihn alle die Bauern, riefen: »Das wird uns gewiss zur ewigen Schande gereichen!« Und sie waren verdrießlich und schalten über die Weiber, besser blieben sie doch zu Hause. »Da seht nun, er schwimmt seiner Wege!« Sie traten herzu, den Block zu besehen, und sie fanden darin noch Haut und Haare vom Kopfe und von den Füßen und lachten darob und riefen: »Du kommst uns sicher wieder, behalten wir doch die Ohren zum Pfande!« So verhöhnten sie ihn noch über den Schaden. Doch war er froh, dass er nur dem Übel entging. Er fluchte den Bauern, die ihn geschlagen, und klagte den Schmerz der Ohren und Füße, fluchte Reineken, der ihn verraten. Mit solchen Gebeten schwamm er weiter. Es trieb in der Strom, der reißend und groß war, binnen weniger Zeit fast 1 Meile hinunter. Und da kroch er ans Land am selbigen Ufer und keuchte. Kein bedrängteres Tier hat je die Sonne gesehen. Und er dachte, den Morgen nicht zu erleben. Er glaubte plötzlich zu sterben und rief: »O Reineke, falscher Verräter, loses Geschöpf!« Er dachte dabei der schlagenden Bauern und er dachte des Baums und fluchte Reinekens Listen. Aber Reineke Fuchs, nachdem er mit gutem Bedachte seinen Oheim zu Markte geführt, ihm Honig zu schaffen, lief er nach Hühnern. Er wusste den Ort und schnappte sich eines, lief und schleppte die Beute behend am Flusse hinunter. Dann verzehrt er sie gleich und eilte nach anderen Geschäften immer am Flusse dahin und trank des Wassers und dachte: »Oh, wie froh bin ich, dass ich den tölpischen Bären so zu Hofe gebracht. Ich wette, Rüsteviel hat ihm wohl das Beil zu Kosten gegeben.« Es zeigte der Bär sich stets mir feindlich gesinnt. Ich habe es ihm wieder vergolten. Oheim habe ich ihn immer genannt. Nun ist er am Baume tot geblieben. Des will ich mich freuen, solange ich nur lebe. Klagen und schaden wird er nicht mehr.« Und wie er so wandelt, schaut er am Ufer hinab und sieht den Bären sich wälzen. Das verdroß ihn im Herzen, das Braun lebendig entkommen. »Rüsteviel«, rief er, »du lässiger Wicht, du grober Geselle, solche Speise verschmähst du, die fett und guten Geschmacks ist, die manch ehrlicher Mann sich wünscht und die so gemächlich dir zu Händen gekommen? Doch hat für deine Bewirtung dir der redliche Braun ein Pfand gelassen.« So dacht er, als er den Braunen betrübt, ermattet und blutig erblickte. »Endlich«, rief er ihn an, »Herr Oheim, find ich euch wieder. Habt ihr etwas vergessen bei Rüsteviel? Sagt mir, ich lass ihn wissen, wo ihr geblieben. Doch soll ich sagen, ich glaube, vieles Honig habt ihr gewiss dem Manne gestohlen. Oder habt ihr ihn redlich bezahlt? Wie ist es geschehen? Hei, wie seid ihr gemalt? Es ist ein schmähliches Wesen. War der Honig nicht guten Geschmacks? Zu selbigem Preise steht noch manches zu kaufen. Ach doch, Oheim, saget mir eilig,
Welchem Orden habt ihr euch wohl so kürzlich gewidmet, dass ihr ein rotes Barett auf eurem Haupte zu tragen anfangt? Seid ihr ein Abt? Es hat der Bader gewisslich, der die Platte euch schor, nach euren Ohren geschnappet. Ihr verloret den Schopf, wie ich sehe, das Fell von den Wangen und die Handschuh dabei. Oh, wo habt ihr sie hängen gelassen? Und so musste der Braune die vielen spöttischen Worte hintereinander vernehmen und konnte vor Schmerzen nicht reden, sich nicht raten noch helfen. Und um nicht weiter zu hören, kroch er ins Wasser zurück und trieb mit dem reißenden Strome nieder und landete drauf am flachen Ufer. Da lag er, krank und elend, und jammerte laut und sprach zu sich selber: Schlüge nur einer mich tot, ich kann nicht gehen und sollte nach des Königes Hof die Reise vollenden, bleibe so geschändet zurück von Reinekens bösem Verrate. Bring ich mein Leben davon, gewiss, dich soll es gereuen. Und er raffte sich auf und schleppte mit grässlichen Schmerzen durch 4 Tage sich fort und kam endlich zu Hofe. Als der König den Bären in seinem Elend erblickte, rief er: Gnädiger Gott, erkenn ich Braunen? Wie kommt er so geschändet? Und Braun versetzte: Leider, erbärmlich ist das Ungemach, das ihr erblickt. So hat mich der Frevler Reinecke schändlich verraten. Da sprach der König entrüstet: Rächen will ich gewiss, ohn alle Gnade, den Frevel. Solch einen Herrn wie Braun, den sollte Reinecken schänden? Ja, bei meiner Ehre, bei meiner Krone, das schwöre ich, alles soll Reinecke büßen, was Braun zu Rechte begehret. Halt ich mein Wort nicht, so trag ich kein Schwert mehr, ich will es geloben. Und der König gebot, es solle der Rat sich versammeln, überlegen und gleich der Frevel Strafe bestimmen. Alle rieten darauf, wofern es dem König beliebte, solle man Reineken abermals fordern. Er solle sich stellen, gegen Anspruch und Klage sein Recht zu wahren. Es könne Hinze, der Kater, sogleich die Botschaft Reineken bringen, weil er klug und gewandt sei. So rieten sie alle zusammen, und es vereinigte sich der König mit seinen Genossen, sprach zu Hinzen: Merket mir recht die Meinung der Herren. Ließ er sich aber zum 3. Mal fordern, so soll es ihm selbst und seinem ganzen Geschlecht zum ewigen Schaden gereichen. Ist er klug, so kommt er in Zeiten. Ihr schärft ihm die Lehre. Andere verachtet er nur, doch eurem Rate gehorcht er. Aber Hinze versetzte: Zum Schaden oder zum Frommen mag es gereichen. Komm ich zu ihm, wie soll ich's beginnen? Meinetwegen tut oder lasst es, aber ich dächte, jeden anderen zu schicken ist besser, da ich so klein bin. Braun, der Bär, ist groß und stark und konnt ihn nicht zwingen. Welcherweise soll ich es enden? Och, habt mich entschuldigt. Du beredest mich nicht, versetzte der König. Man findet manchen kleinen Mann voll List und Weisheit, die manchem Großen fremd ist. Seid ihr auch gleich kein Riese gewachsen, seid ihr doch klug und gelehrt. Da gehorchte der Kater und sagte: Euer Wille geschehe. Und kann ich ein Zeichen erblicken, rechter Hand am Wege, so wird die Reise gelingen. 3. Gesang. Nun war Hinze der Kater ein Stückchen Weges gegangen. Einen Martinsvogel erblickt er von Weitem. Da rief er: Edler Vogel, Glück auf! Oh, wende die Flügel und fliege her zu meiner Rechten. Es flog der Vogel und setzte sich zur Linken des Katers, auf einem Baume zu singen. Hinze betrübte sich sehr.
Er glaubte, sein Unglück zu hören. Doch machte nun selber sich Mut, wie mehrere pflegen. Immer wandert er fort nach Malepartus. Da fand er vor dem Hause Reineken sitzen. Er grüßt ihn und sagte: Gott, der Reiche, der Gute, bescher euch glücklichen Abend. Euer Leben bedroht der König, wofern ihr euch weigert, mit nach Hofe zu kommen. Und ferner lässt er euch sagen: Stehet den Klägern zurecht, sonst werden's die Eurigen büßen. Reineke sprach: Willkommen dahier, geliebtester Neffe. Möget ihr Segen von Gott nach meinem Wunsche genießen. Aber er dachte nicht so in seinem verräterischen Herzen. Neue Tücke sann er sich aus. Er wollte den Boten wieder geschändet nach Hofe senden. Er nannte den Kater immer seinen Neffen und sagte: Neffe, was setzt man euch für Speise nur vor? Man schläft gesättiget besser. Einmal bin ich der Wirt. Wir gingen dann morgen am Tage beide nach Hofe. So dünkt es mich gut. Von meinen Verwandten ist mir keiner bekannt, auf den ich mich lieber verließe. Denn der gefräßige Bär war trotzig zu mir gekommen. Er ist grimmig und stark, dass ich um vieles nicht hätte ihm zur Seite die Reise gewagt. Nun aber versteht sich's, gern gehe ich mit euch. Wir machen uns früher des Morgens auf den Weg, so scheinet es mir das Beste geraten. Hinze versetzte darauf: Es wäre besser, wir machten gleich uns fort nach Hofe, so wir gehen und stehen. Auf der Heide scheinet der Mond, die Wege sind trocken. Reineke sprach: Ich finde bei Nacht das Reisen gefährlich. Mancher grüßet uns freundlich bei Tage, doch käm er im Finstern uns in den Weg, es möchte wohl kaum zum Besten geraten. Aber Hinze versetzte: So lasst mich wissen, mein Neffe, bleib ich hier, was sollen wir essen? Und Reineke sagte: Ärmlich behelfen wir uns. Doch wenn ihr bleibet, so bring ich frische Honigscheiben hervor. Ich wähle die klärsten. Niemals ess ich dergleichen, versetzte murrend der Kater. Fehlet euch alles im Hause, so gebt eine Maus her. Mit dieser bin ich am besten versorgt. Und sparet das Honig für andere. Esst ihr Mäuse so gern, sprach Reineke. Redet mir ernstlich, damit kann ich euch dienen. Es hat mein Nachbar, der Pfaffe, eine Scheune im Hofe. Darin sind Mäuse, man führe sie auf keinem Wagen hinweg. Ich höre den Pfaffen klagen, dass sie bei Nacht und Tag ihm lästiger werden. Unbedächtig, sagte der Kater, tut mir die Liebe, bringet mich hin zu den Mäusen, denn über Wildbret und alles lob ich mir Mäuse, die schmecken am besten. Und Reineke sagte: Nun wahrhaftig, ihr sollt mir ein herrliches Gastmahl genießen. Da mir bekannt ist, womit ich euch diene, so lasst uns nicht zaudern. Hinze glaubt ihm und folgte. Sie kamen zur Scheune des Pfaffen, zu der lehmernen Wand. Die hatte Reineke gestern klug durchgraben und hatte durchs Loch dem schlafenden Pfaffen seiner Hähne den besten entwendet. Das wollte Martinchen rächen, des geistlichen Herrn geliebtes Söhnchen. Er knüpfte klug vor die Öffnung den Strick mit einer Schlinge. So hofft er, seinen Hahn zu rächen am wiederkehrenden Diebe. Reineke wusst und merkte sich das und sagte: Geliebter Neffe, kriechet hinein, gerade zur Öffnung. Ich halte Wache davor, indessen ihr mauset. Ihr werdet zu Haufen sie im Dunkeln erhaschen. Oh, höret, wie munter sie pfeifen! Seid ihr satt, so kommt nur zurück. Ihr findet mich wieder. Trennen dürfen wir nicht uns diesen Abend, denn morgen gehen wir früh und kürzen den Weg mit muntern Gesprächen. Glaubt ihr, sagte der Kater, es sei hier sicher zu kriechen, denn es haben mitunter die Pfaffen auch Böses im Sinne? Da versetzte der Fuchs, der Schelm, ach, wer konnte das wissen? Seid ihr so blöde? Wir gehen zurück. Es soll euch mein Weibchen gut und mit Ehren empfangen, ein schmackhaft Essen bereiten, wenn es auch Mäuse nicht sind. So lasst es uns fröhlich verzehren. Aber Hinze, der Kater, sprang in die Öffnung, er schämte sich vor Reinekens spottenden Worten und fiel in die Schlinge. Also empfanden Reinekens Gäste die böse Bewirtung. Da nun Hinze den Strick an seinem Halse verspürte, fuhr er ängstlich zusammen und übereilte sich furchtsam, denn er sprang mit Gewalt. Da zog der Strick sich zusammen. Kläglich rief er Reineken zu, der außer dem Loche horchte, sich hämisch erfreute und so zur Öffnung hineinsprach: Hinze, wie schmecken die Mäuse? Ihr findet sie, glaub ich, gemästet. Wüsste Martinchen nur, dass ihr sein Wildbret verzehret, sicher brächt er euch Senf. Er ist ein fröhlicher Knabe. Singet man so bei Hofe zum Essen? Es klingt mir bedenklich. Wüsst ich Isegrim nur in diesem Loche, so wie ich euch zu Falle gebracht, er sollte mir alles bezahlen, was er mir übelst getan. Und so ging Reinecke weiter. Aber er ging nicht allein, um Diebereien zu üben. Ehebruch, Rauben und Mord und Verrat, er hielt es nicht sündlich. Und er hatte sich eben was ausgesonnen. Die schöne Giermund wollt er besuchen, in doppelter Absicht. Fürs Erste hofft er von ihr zu erfahren, was eigentlich Isegrim klagte. Zweitens wollte der Schalk die alten Sünden erneuern. Isegrim war nach Hofe gegangen, das wollte er benutzen. Denn wer zweifelt daran? Es hatte die Neigung der Wölfin zu dem schändlichen Fuchse den Zorn des Wolfes entzündet. Reinecke trat in die Wohnung der Frauen und fand sie nicht heimisch. »Grüß euch Gott, Stiefkinderchen«, sagt er. Nicht mehr und nicht minder. Nickte freundlich den Kleinen und eilte nach seinem Gewerbe. Als Frau Giermund kam des Morgens, wie es nur tagte, sprach sie, »Ist niemand kommen, nach mir zu fragen?« »Soeben geht Herr Pate Reinecke fort. Er wünscht euch zu sprechen. Alle, wie wir hier sind, hat er Stiefkinder geheißen.« Da rief Giermund aus, »Er soll es bezahlen«, und eilte, diesen Frevel zu rächen, zur selben Stunde. Sie wusste, wo er pflegte zu gehen. Sie erreicht ihn, zornig begann sie, »Was für Worte sind das?« Und was für schimpfliche Reden habt ihr ohne Gewissen vor meinen Kindern gesprochen? Büßen sollt ihr dafür. So sprach sie zornig und zeigt ihm ein ergrimmtes Gesicht. Sie fasst ihn am Barte. Da fühlt er ihrer Zähne Gewalt und lief und wollt ihr entweichen. Sie behend strich hinter ihm drein. Da gab es Geschichten. Ein verfallenes Schloss war in der Nähe gelegen. Hastig liefen die beiden hinein. Es hatte sich aber altershalben die Mauer an einem Turme gespalten. Reinecke schlupfte hindurch. Allein er musste sich zwängen, denn die Spalte war eng. Und eilig steckte die Wölfin, groß und stark wie sie war, den Kopf in die Spalte. Sie drängte, schob und brach und zog und wollte folgen. Und immer klemmte sie tiefer sich ein und konnte nicht vorwärts noch rückwärts. Da das Reinecke sah, lief er zur anderen Seite krummen Weges herein und kam und macht ihr zu schaffen. Aber sie ließ es an Worten nicht fehlen. Sie schalt ihn. Du handelst als ein Schelm, ein Dieb. Und Reinecke sagte dagegen, ist es noch niemals geschehen, so mag es jetzt so geschehen. wenig Ehre verschafft es, sein Weib zu sparen mit andern, wie nun Reinecke tat. Gleichviel war alles dem Bösen. Da nun endlich die Wölfin sich aus der Spalte gerettet, war schon Reinecke weg und seine Straße gegangen. Und so dachte die Frau, sich selber Recht zu verschaffen, ihrer Ehre zu wahren, und doppelt war sie verloren. Lasset uns aber zurück nach Hinzen sehen. Der Arme, da er gefangen sich fühlte, beklagte nach Weise der Kater sich erbärmlich. Das hörte Martinchen und sprang aus dem Bette. Gott sei Dank, ich habe den Strick zur glücklichen Stunde vor die Öffnung geknüpft. Der Dieb ist gefangen. Ich denke, wohl bezahlen soll er den Hahn. So jauchzte Martinchen, zündete hurtig ein Licht an, im Hause schliefen die Leute, weckte Vater und Mutter darauf und alles Gesinde, rief, der Fuchs ist gefangen, wir wollen ihm dienen. Sie kamen alle, groß und klein, ja selbst der Pater erhob sich, warf ein Mäntelchen um. Es lief mit doppelten Lichtern seine Köchin voran und eilig hatte Martinchen einen Knüttel gefasst und machte sich über den Kater, traf ihm Haut und Haupt und schlug ihm grimmig ein Aug aus. Alle schlugen auf ihn. Es kam mit zackiger Gabel hastig der Pater herbei und glaubte, den Räuber zu fällen. Hinze dachte zu sterben. Da sprang er wütend entschlossen zwischen die Schenkel des Pfaffen und biss und kratzte gefährlich, schändete grimmig den Mann und rächte grausam sein Auge. Schreiend stürzte der Pater und fiel ohnmächtig zu Erden. Unbedachtsam schimpfte die Köchin, es habe der Teufel ihr zum Possen das Spiel selbst angerichtet, und doppelt, dreifach schwur sie, wie gern verlöre sie, wäre das Unglück nicht dem Herrn begegnet, ihr bisschen habe zusammen. Ja, sie schwur, ein Schatz von Golde, wenn sie ihn hätte, sollte sie wahrlich nicht reuen, sie wollt ihn missen. So jammert sie die Schande des Herrn und seine schwere Verwundung. Endlich brachten sie ihn mit vielen Klagen zu Bette, ließen Hinzen am Strick und hatten seiner vergessen. Als nun Hinze der Kater in seiner Not sich allein sah, schmerzlich geschlagen und übel verwundet, so nahe dem Tode, fasst er aus Liebe zum Leben den Strick und nagt ihn behende. Sollte ich mich etwa erlösen vom großen Übel? So dacht er, und es gelang ihm. Der Strick zerriss. Wie fand er sich glücklich! Eilte dem Ort zu entfliehen, wo er so vieles erduldet. Hastig sprang er zum Loche heraus und eilte die Straße nach des Königes Hof, den er des Morgens erreichte. Ärgerlich schalt er sich selbst. So musste dennoch der Teufel dich durch Reineckens List des bösen Verräters bezwingen. Kommst du doch mit Schande zurück, am Auge geblendet und mit Schlägen schmerzlich beladen. Ach, wie muss ich dich schämen! Aber des Königes Zorn entbrannte heftig. Er dräute dem Verräter den Tod ohne alle Gnade. Da ließ er seine Räte versammeln, es kamen seine Baronen, seine Weisen zu ihm. Er fragte, wie man den Frevler endlich brächte zu Recht, der schon so vieles verschuldet. Als nun alle Beschwerden sich über Reineken häuften, redete Grimbart, der Dachs, es mögen in diesem Gerichte viele Herren auch sein, die Reineken übels gedenken. Doch wird niemand die Rechte des freien Mannes verletzen. Nun, zum dritten Mal muss man ihn fordern. Ist dieses geschehen, kommt er dann nicht, so möge das Recht ihn schuldig erkennen. Da versetzte der König, ich fürchte, keiner von allen ginge, dem tückischen Mann die dritte Ladung zu bringen. Wer hat ein Auge zu viel? Wer mag verwegen genug sein, Leib und Leben zu wagen, um diesen bösen Verräter seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen und dennoch am Ende Reinecke nicht zu stellen? Ich denke, niemand versucht es. Überlaut versetzte der Dachs, Herr König, begehret es
von mir, so will ich sogleich die Botschaft verrichten, sei es, wie es auch sei. Wollt ihr mich öffentlich senden oder gehe ich, als käme ich von selber? Ihr dürft nur befehlen.
Da beschied ihn der König: So geht's dann. Alle die Klagen habt ihr sämtlich gehört und geht nur weislich zu Werke, denn es ist ein gefährlicher Mann.
Und Grimbart versetzte: Einmal muss ich es wagen und hoff, ihn dennoch zu bringen.
So betrat er den Weg nach Malepartus der Feste.
Reineken fand er daselbst mit Weib und Kindern und sagte: O Heim Reineke, seid mir gegrüßt. Ihr seid ein gelehrter, weiser, kluger Mann. Wir müssen uns alle verwundern, wie ihr des Königs Ladung verachtet. Ich sage, verspottet. Deucht euch nicht, es wäre nun Zeit? Es mehren sich immer Klagen und böse Gerüchte von allen Seiten. Ich rat euch, kommt nach Hofe mit mir. Es hilft kein längeres Zaudern. Viele, viele Beschwerden sind vor den König gekommen. Heute werdet ihr nun zum dritten Male geladen. Stellt ihr euch nicht, so seid ihr verurteilt. Denn es führet der König seine Vasallen hierher, euch einzuschließen, in dieser Feste Malepartus euch zu belagern. So gehet ihr mit Weib und Kindern und Gut und Leben zugrunde. Ihr entflieht dem Könige nicht. Drum ist es am besten, kommt nach Hofe mit mir. Es wird an listiger Wendung euch nicht fehlen. Ihr habt sie bereit und werdet euch retten. Denn ihr habt ja wohl oft, auch an gerichtlichen Tagen, Abenteuer bestanden, weit größer als dieses. Und immer kamt ihr glücklich davon und eure Gegner in Schande.
Grimbart hatte gesprochen und Reineke sagte dagegen: Oheim, ihr ratet mir wohl, dass ich zu Hofe mich stelle, meines Rechtes selber zu wahren. Ich hoffe, der König wird mir Gnade gewähren. Er weiß, wie sehr ich ihm nütze. Aber er weiß auch, wie sehr ich deshalb den anderen verhasst bin. Ohne mich kann der Hof nicht bestehen. Und hätte ich noch 10-mal mehr verbrochen, so weiß ich es schon, sobald mir es gelinget, ihm in die Augen zu sehen und ihn zu sprechen, so fühlt er seinen Zorn im Busen bezwungen. Denn freilich begleiten viele den König und kommen in seinem Rate zu sitzen, aber es geht ihm niemals zu Herzen. Sie finden zusammen weder Rat noch Sinn. Doch bleibet an jeglichem Hofe, wo ich immer auch sei, der Ratschluss meinem Verstande. Denn versammeln sich König und Herren in kitzlichen Sachen klugen Rat zu ersinnen, so muss ihn Reineke finden. Das missgönnen mir viele. Die hab ich leider zu fürchten, denn sie haben den Tod mir geschworen. Und gerade die Schlimmsten sind am Hofe versammelt. Das macht mich eben bekümmert. Über 10 und Mächtige sind's. Wie kann ich alleine vielen widerstehen? Drum hab ich immer gezaudert. Gleichwohl find ich es besser, mit euch nach Hofe zu wandeln, meine Sache zu wahren. Das soll mehr Ehre mir bringen, als durch Zaudern mein Weib und meine Kinder in Ängsten und Gefahren zu stürzen. Wir wären alle verloren, denn der König ist mir zu mächtig. Und was es auch wäre, müsste ich tun, sobald er's befiehlt. Wir können versuchen, gute Verträge vielleicht mit unseren Feinden zu schließen.
Reineke sagte danach: Frau Ermelin, nehmet die Kinder, ich empfehle es euch wahr, vor allen anderen des Jüngsten, Reinhards. Es stehen ihm die Zähne so artig ums Mäulchen. Ich hoffe, er wird der leibhaftige Vater. Und hier ist Rossel, das Schelmchen, der mir ebenso lieb ist. Oh, tut den Kindern zusammen etwas zu gut, indes ich weg bin. Ich will's euch gedenken, kehr ich glücklich zurück, und ihr gehorchet den Worten.
Also schied er von dannen, mit Grimbart, seinem Begleiter, ließ Frau Ermelin dort mit beiden Söhnen und eilte,
Unberaten ließ er das Haus. Das schmerzte die Füchsin. Beide waren noch nicht ein Stündchen Weges gegangen, als zu Grimbart Reineke sprach: Mein teuerster Oheim, wertester Freund, ich muss euch gestehen, ich bebe vor Sorgen. Ich entschlage mich nicht des ängstlichen, bangen Gedankens, dass ich wirklich dem Tod entgegengehe. Da sehe ich meine Sünden vor mir, so viel ich deren begangen. Ach, ihr glaubet mir nicht die Unruhe, die ich empfinde. So lasst mich beichten. Höret mich an. Kein anderer Pater ist in der Nähe zu finden. Und habe ich alles vom Herzen, werde ich nicht schlimmer darum vor meinem Könige stehen. Grimbart sagte: Verredet zuerst das Rauben und Stehlen, allen bösen Verrat und andere gewöhnliche Tücken, sonst kann euch die Beichte nicht helfen. Ich weiß, versetzte Reineke, darum lasst mich beginnen und höret bedächtig. Confiteor tibi pater et mater, dass ich der Otter, dass ich dem Kater und manchen, gar manche Tücke versetzte. Ich bekenne es und lasse mir gern die Buße gefallen. Redet Deutsch, versetzte der Dachs, damit ich's verstehe. Reineke sagte: Ich habe mich freilich, wie sollte ich es leugnen, gegen alle Tiere, die jetzt so leben, versündigt. Meinen Oheim, den Bären, den hielt ich im Baume gefangen, blutig ward ihm sein Haupt und viele Prügel ertrug er. Hinzen fahrt ich nach Mäusen, allein am Stricke gehalten, muß er vieles erdulden und hat sein Auge verloren. Und so klaget auch Henning mit Recht, ich raubt ihm die Kinder, groß und kleine, wie ich sie fand, und ließ sie mir schmecken. Selbst verschont ich des Königes nicht, und mancherlei Tücken übt ich kühnlich an ihm und an der Königin selber, spät verwindet sie's nur. Und weiter muß ich bekennen, Isegrim hab ich, den Wolf, mit allem Fleiße geschändet. Alles zu sagen, fänd ich nicht Zeit. So hab ich ihn immer scherzend Oheim genannt, und wir sind keine Verwandte. Einmal, es werden nun bald 6 Jahre, kam er nach Elkmar zu mir ins Kloster, ich wohnte da selbst, und bat mich um Beistand, weil er eben ein Mönch zu werden gedachte. Das, meint er, wäre ein Handwerk für ihn, und zog die Glocke. Das Läuten freut ihn so sehr. Ich band ihm darauf die vorderen Füße mit dem Seile zusammen. Er war es zufrieden und stand so, zog und erlustigte sich und schien das Läuten zu lernen. Doch es sollte ihm die Kunst zu schlechter Ehre gedeihen, denn er läutete zu, wie toll und töricht. Die Leute liefen eilig bestürzt aus allen Straßen zusammen, denn sie glaubten, es sei ein großes Unglück begegnet, kamen und fanden ihn da, und ehe er sich eben erklärte, dass er den geistlichen Stand ergreifen wolle, so war er von der dringenden Menge beinahe zu Tode geschlagen. Dennoch beharrte der Tor auf seinem Vorsatz und bat mich, dass ich ihm sollte mit Ehren zu einer Platte verhelfen. Und ich ließ ihm das Haar auf seinem Scheitel versengen, dass die Schwarte davon zusammenschrumpfte. So hab ich oft ihm Prügel und Stöße mit vieler Schande bereitet. Fische lehrt ich ihn fangen, sie sind ihm übel bekommen. Einsmals verfolgt er mich im Jülicher Lande. Wir schlichen zu der Wohnung des Pfaffen, des Reichsten in dortiger Gegend. Einen Speicher hatte der Mann mit köstlichen Schinken. Lange Seiten des zartesten Specks verwahrt er daneben und ein frisch gesalzenes Fleisch fand er im Troge. Durch die steinerne Mauer gelang es Isegrim endlich, eine Spalte zu kratzen, die ihn gemächlich hindurchließ. Und ich trieb ihn dazu. Es trieb ihn seine Begierde. Aber der konnte er sich nicht im Überflusse bezwingen. Übermäßig füllt er sich an. Da hemmte gewaltig den geschwollenen Leib und seine Rückkehr die Spalte. Wie klagt er sie an, die Ungetreue? Sie ließ ihn hungrig hinein und wollte dem Satten die Rückkehr verwehren. Und ich machte darauf ein großes Lärmen im Dorfe, dass sich die Menschen erregte, die Spuren des Wolfes zu finden. Denn ich lief in die Wohnung des Pfaffen und traf ihn beim Essen. Ein fetter Kapaun ward eben vor ihn getragen, wohl gebraten. Ich schnappte danach und trug ihn von dannen. Hastig wollte der Pfaffe mir nach und lärmte. Da stieß er über den Haufen den Tisch mit Speisen und allen Getränke. »Schlaget, werfet, fanget und stechet«, so rief der ergrimmte Pater und fiel und kühlte den Zorn. Er hatte die Pfütze nicht gesehen und lag. Und alle kamen und schrien, »Schlagt!« Ich rannte davon und hinter mir alle zusammen, die mir das Schlimmste gedachten. Am meisten lärmte der Pfaffe. »Welch ein verwegener Dieb! Er nahm das Huhn mir vom Tische!« Und so lief ich voraus bis zu dem Speicher. Da ließ ich, wider Willen, das Huhn zur Erde fallen. Es ward mir endlich leider zu schwer, und so verlor mich die Menge. Aber sie fanden das Huhn, und da der Pater es aufhub, ward er des Wolfes im Speicher gewahr. Es sah ihn der Haufen. Allen rief der Pater nun zu, »Hierher nur und trefft ihn! Uns ist ein anderer Dieb, ein Wolf, in die Hände gefallen. Käme er davon, wir wären beschimpft. Es lachte wahrhaftig alles auf unsere Kosten im ganzen Jülicher Lande.« Was er nur konnte, dachte der Wolf. Da regnet es Schläge hierher und dorther ihm über den Leib und schmerzliche Wunden. Alle schrien so laut sie konnten. Die übrigen Bauern liefen zusammen und streckten für tot ihn zur Erde danieder. Größeres Weh geschah ihm noch nie, solange er auch lebte. Malt es einer auf Leinwand, es wäre seltsam zu sehen, wie er dem Pfaffen den Speck und seine Schinken bezahlte. Auf die Straße warfen sie ihn und schleppten ihn eilig über Stock und Stein. Es war kein Leben zu spüren, und er hatte sich unrein gemacht. Da warf man mit Abscheu vor das Dorf ihn hinaus. Er lag in schlammiger Grube, denn sie glaubten ihn tot. In solcher schmählichen Ohnmacht blieb er, ich weiß nicht wie lange, bevor er sein Elend gewahr ward. Wie er noch endlich entkommen, das habe ich niemals erfahren. Und doch schwur er hernach, es kann ein Jahr sein, mir immer treu und gewärtig zu bleiben. Nur hat es lange nicht gedauert. Warum er mir schwur, das konnte ich leichtlich begreifen. Gern hätte er einmal sich satt an Hühnern gegessen. Und, damit ich ihn tüchtig betröge, beschrieb ich ihm ernstlich einen Balken, auf dem sich ein Hahn des Abends gewöhnlich neben 7 Hühnern zu setzen pflegte. Da führt ich ihn im Stillen bei Nacht. Es hatte 12 geschlagen, und der Laden des Fensters mit leichter Latte gestützet stand, ich wusste es, noch offen. Ich tat, als wollte ich hineingehen. Aber ich schmiegte mich an und ließ dem Oheim den Vortritt. »Geht frei nur hinein«, so sagte ich. »Wollt ihr gewinnen, seid geschäftig. Es gilt, ihr findet gemästete Hennen.« Gar bedächtig kroch er hinein und tastete leise hierhin und dahin und sagte zuletzt mit zornigen Worten, »Oh, wie führt ihr mich schlecht? Ich finde wahrlich von Hühnern keine Feder.« Ich sprach, »Die vorne pflegten zu sitzen, hab ich selber geholt. Die anderen sitzen da hinten, geht nur unverdrossen voran, doch tretet behutsam.« Freilich, der Balken war schmal, auf dem wir gingen. Ich ließ ihn immer voraus und hielt mich zurück und drückte mich rückwärts wieder zum Fenster hinaus und zog am Holze. Der Laden schlug und klappte. Das fuhr dem Wolf in die Glieder und schreckt ihn, zitternd plumpt er hinab vom schmalen Balken zur Erde. Und erschrocken erwachten die Leute, sie schliefen am Feuer. Sagt, was fiel zum Fenster herein, so riefen sie alle, rafften behende sich auf und eilig brannte die Lampe. In der Ecke fanden sie ihn und schlugen und gerbten ihm gewaltig das Fell. Mich wundert, wie er entkommen.
Weiter bekenne ich vor euch, dass ich Frau Gieremund heimlich öfters besucht und öffentlich auch.
Es hätte nun freilich unterbleiben sollen. Ach, wäre es niemals geschehen. Denn solange sie lebt, verwindet sie schwerlich die Schande. Ja, alles habe ich euch jetzt gebeichtet, dessen ich irgend mich zu erinnern vermag, was meine Seele beschweret. Sprechet mich los, ich bitte darum. Ich werde mit Demut jede Buße vollbringen. Die schwerste, die ihr mir auflegt. Grimbart wusste sich schon in solchen Fällen zu nehmen. Brach ein Reischen am Wege, dann sprach er: Oheim, nun schlaget euch dreimal über den Rücken mit diesem Reischen und legt es, wie ich's euch zeige, zur Erde und springet dreimal darüber. Dann mit Sanftmut küsset das Reis und zeigt euch gehorsam. Solche Buße lege ich euch auf und spreche von allen Sünden und allen Strafen euch los und ledig. Vergeb euch alles im Namen des Herrn, so viel ihr immer begangen. Und als Reineke nun die Buße willig vollendet, sagte Grimbart: Lasset an guten Werken, mein Oheim, eure Besserung spüren und leset Psalmen, besuchet fleißig die Kirchen und fastet an recht gebotenen Tagen. Wer euch fraget, dem weiset den Weg und gebet den Armen gern. Und schwöret mir zu, das böse Leben zu lassen, alles Rauben und Stehlen, Verrat und böse Verführung. Und so ist es gewiss, dass ihr zu Gnaden gelanget. Reineke sprach: So will ich es tun, so sei es geschworen. Und so war die Beichte vollendet. Da gingen sie weiter nach des Königes Hof. Der fromme Grimbart und jener kamen durch schwärzliche, fette Gebreite. Sie sahen ein Kloster rechter Hand des Weges. Es diente geistliche Frauen spät und früh dem Herrn daselbst und nährten im Hofe viele Hühner und Hähne mit manchem schönen Kapaune, welche nach Futter zuweilen sich außer der Mauer zerstreuten. Reineke pflegte sie oft zu besuchen. Da sagt er zu Grimbart: Unser kürzester Weg geht an der Mauer vorüber. Er meinte die Hühner, wie sie im Freien spazierten. Seinen Beichtiger führt er dahin. Sie nahten den Hühnern. Da verdrehte der Schalk die gierigen Augen im Kopfe. Ja, vor allen gefiel ihm ein Hahn, der jung und gemästet hinter den anderen spazierte. Den fasst er treulich ins Auge. Hastig sprang er hinter ihm drein, es stoben die Federn. Aber Grimbart, entrüstet, verwies ihm den schändlichen Rückfall. Handelt ihr so, unseliger Oheim, und wollt ihr schon wieder um ein Huhn in Sünde geraten, nachdem ihr gebeichtet? Schöne Reue heiß ich mir das. Und Reineke sagte: Hab ich es doch in Gedanken getan. O teuerster Oheim, bitte zu Gott, er möge die Sünde mir gnädig vergeben. Nimmer tue ich es wieder und lasse es gerne. Sie kamen um das Kloster herum in ihre Straße. Sie mussten über ein schmales Brückchen hinüber und Reineke blickte wieder nach den Hühnern zurück. Er zwang sich vergebens. Ja, hätte jemand das Haupt ihm abgeschlagen, es wäre nach den Hühnern geflogen. So heftig war die Begierde. Grimbart saß und rief: Wo lasset ihr Neffe die Augen wieder spazieren? Fürwahr, ihr seid ein hässlicher Vielfraß. Reineke sagte darauf: Das macht ihr übel, Herr Oheim. Übereilet euch nicht und störet nicht meine Gebete. Lasst ein Paternoster mich sprechen. Die Seelen der Hühner und der Gänse bedürfen es wohl. So viel ich den Nonnen, diesen heiligen Frauen durch meine Klugheit entrissen. Grimbart schwieg und Reineke wandte das Haupt nicht von den Hühnern, solange er sie sah. Doch endlich gelangten sie zur rechten Straße zurück und nahten dem Hofe. Und als Reineke nun die Burg des Königs erblickte, ward er innig betrübt, denn heftig ward er beschuldigt. Ob es dem Listigen wohl gelingt, seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, ganz gewiss wird es ihm gelingen. Aber wie,
Das erfahren Sie in der nächsten Folge.